SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Fett absaugen, Augenlider verkleinern, Brüste vergrössern, Nase korrigieren, Vagina straffen, Penis verlängern. Und nachher? Sind wir rundum zufrieden? Der Schönheitsmarkt, der boomt. Die Schweiz gehört weltweit zur Spitze, wenn man schaut, wie viele ästhetisch-chirurgische Eingriffe pro Kopf gemacht werden. Jedes Jahr lassen weit über 50'000 Menschen irgendetwas korrigieren bei uns in der Schweiz. In der Hoffnung, schöner, selbstbewusster, zufriedener und erfolgreicher zu werden. Immer gelingt der Traum allerdings nicht. Vielen Chirurgen fehlt die nötige Ausbildung und immer wieder tauchen in den Medien Beispiele auf von grässlichen Entstellungen. Trotzdem, warum der Boom von der Schönheitschirurgie? Wird man wirklich schön und glücklich davon? Hören Sie den Doppelpunkt von der SRF-Gesundheitsredaktorin Christine Schulzes.
Mein Name ist Brigitte Fröhlich, ich komme von Berg-Thurgau. Ich bin 55.
Ich bin der Kurt Oberländer von Romanshorn am schönen Bodensee und bin 79. Ich spiele Klavier und sing. Und Brigitte?
Ich spiele Kontrabass, streiche mit dem Bogen schön streichen und singe die zweite Stimme.
Jawohl.
Sind wir nicht die Letzten?
Wir sind jetzt dran.
Also, wir brauchen nur noch 4 Jahre heute und dann ist alles okay. Doch ein kleines.
Viermal ja, genau.
Viermal die Jahr, ja.
Viel Glück.
Somewhere there's a someone.
Guten Abend, wieder herzlich willkommen.
Dankeschön.
Danke.
Kurt.
Ja.
Und?
Brigitte.
Ihr fahrt sogar im Halbfinale bei den größten
ja.
Schweizer Talente, die
Jawohl.
Erste Staffel.
Ja.
Ihr seht immer noch schön aus und immer jünger noch. Was hast du gemacht?
Ja, ein bisschen rumgefummelt.
Wie alt bist du denn?
Also jetzt bin ich 79.
Es ist unglaublich. Der Mann, der vor kurzem hier auf der Bühne der grössten Schweizer Talente gestanden ist, wird im Mai 80. Kein Mensch würde ihm das Alter geben. Aber die Jurorin und Ex-Miss Schweiz Christa Rigozzi, die ein Auge für Schöne hat, hat es natürlich gemerkt. Am Kurt Oberländer von Romanshorn ist nicht mehr ganz alles echt.
Ich sehe das ganz einfach. Die Gelenke, die in mir rostig waren, die habe ich schon lange wieder machen lassen. Und zwar 2 Kniegelenke habe ich bereits gemacht. Und der Rücken habe, im Rücken habe ich Stossdämpfer drin, ja, wie ein Auto, oder? Und dann hatte ich noch einen Unfall mit den Rollschuhen. Und bin dann umgekehrt und einmal mit dem Motorrad auch noch. Und dann musste ich meine Schultern machen lassen und die Hand. Aber sonst, bei mir funktioniert alles. Muskeln habe ich und ich kann auch, sagen wir einmal, noch ganz schwere Sachen lupfen, wenn es muss sein.
Schon vor Jahrzehnten hat sich der Kurt Oberländer die Kopfhaut verpflanzt, um an den richtigen Stellen am Kopf noch eigenes Haar zu haben, erzählt er. Und das letzte Jahr dann ein zweites Facelifting. Der Kurt Oberländer hat sich beim Sascha Dunst, Chirurg bei SkinMed, einem Zentrum für plastische und ästhetische Chirurgie Zarau, unter das Messer gelegt. Fast 4 Stunden hat die Operation gedauert. Vor der Operation hat Sascha Dunst noch mal aufgezeigt, was er mit dem Gesicht von Kurt Oberländer alles vorhat.
Also wir konzentrieren uns heute auf 3 Bereiche im Gesicht. Die erste ist der Hals. Dort wollen wir die Halskontur verbessern. Dann ist der zweite Bereich die Wangenpartie neben den Mundwinkeln. Dort werden wir in erster Linie mit Eigenfett arbeiten, um die Lockerheit, die hier besteht, herauszuarbeiten, ein bisschen Volumen reinzutun. Und das dritte Areal wird die Augenpartie, die Lidpartie sein. Einerseits werden wir die Augenbrauen nach oben liften, ein kleines Stück. Und das letzte wird dann sein, die Beseitigung oder Verringerung der Tränensäcke, sprich, dass wir die Augenringe sozusagen mit Eigenfett kaschieren.
Plastikpflaster.
Was für einen Effekt diese Nähte haben. Ja, wenn ich jetzt ziehe, sehen Sie, dass es jetzt genau da in der Linie einzieht. Hier geht es nur darum, dass wir ein bisschen Spannung reinbekommen, dass es nachher, wenn er steht, nicht mehr nach unten fällt.
4 Monate nach dem Facelifting ist der Kurt Oberländer zufrieden mit dem Resultat. Fast zufrieden.
Gut, auf einer Seite habe ich gedacht, hätte man vielleicht ein bisschen mehr können machen, da auf den Seiten oder so ein bisschen. Aber der Arzt hat gesagt, das sei nicht unbedingt gut, weil dann ist es nicht mehr so natürlich. Ich würde es auf alle Fälle wieder machen lassen. Und ich freue mich jetzt auf den 90er-Service.
Mehrere 10'000 Franken haben die Eingriffe zusammen gekostet. Der Kurt Oberländer hat sich das aber nur leisten, weil er sich als eine Art Werbegesicht für das Zentrum zur Verfügung gestellt und er darum nicht alles selber muss zahlen. So viel Aufwand für einen bald 80-Jährigen. Für den Chirurg Sascha Dunst gibt es offenbar keine wirklich feste Altersgrenze.
Chronologisch eigentlich nicht. Ne? Er ist ja jetzt schon relativ alt, wo man ja sagt, also da kommen ja nicht mehr so viele, die sich über solche Dinge Gedanken machen. Deshalb würde ich da so richtige Altersgrenzen nicht einführen. Es muss einfach in der Situation passen. Es ist ja eine sehr individuelle Geschichte.
Und die Risiken, die sind die gleichen wie bei einem jungen Menschen, sagt Sascha Dunst.
Ja, es ist eine Operation. In der Medizin finden alle Nase lang Operationen statt. Und Operationen haben Risiken. Generell jede medizinische Behandlung hat Risiken, weil wir es mit lebendigem Gewebe zu tun haben. Also bei den Operationen ist immer das Thema Infektion, Blutungen im Gesicht, dann vor allen Dingen Nervenläsionen, Nervenschädigungen, wo man weiß, das Risiko ist nie null. Aber das hängt dann immer von der Technik ab, natürlich auch von der Fähigkeit des Operateurs, dass genau die Dinge eben nicht passieren.
Warum aber tut er sich das alles noch an, der Kurt Oberländer mit bald 80? Er sei halt ein Ästhet, schon immer gsi.
Ich bin ja auf der Bühne viel, ich mache Shows, bin Musiker. Ich möchte eben auf der Bühne schon noch ein bisschen einen Fall machen. Nicht, dass es dann heisst, du, jetzt dürft ihr langsam abtreten, da der Alpappeli. Das will ich einfach noch nicht hören, vorläufig.
Nichts hören hat Kurt Oberländer von den Risiken von all seinen Eingriffen.
Die Risiken interessieren mich gar nicht. Das frage ich nicht einmal. Den Zettel unterschreibe ich blind. Oder, weil ich weiss, bei jeder Operation sind Risiken dabei. Wenn ich gewusst habe, ist, dass es ein Leidensweg gibt, die erste Nacht. Oder vielleicht auch noch die zweite. Das hat mir auch der Arzt gesagt. Aber für die Schönheit tun wir auch ein bisschen leiden. Da machen nicht nur Frauen, es gibt auch Männer, die ein bisschen leiden.
Zugegeben, der Kurt Oberländer sieht mindestens 20 Jahre jünger aus, als er ist. Und man muss schon genauer anschauen, wenn man die Veränderungen sehen will. So hätte es auch wollen, sagt er.
Ich sehe noch genau gleich aus wie vorher. Das ist der Witz, oder? Ich habe kein glattes Gesicht, ich habe meine Runzeln noch, wenn ich lache. Ich finde, Kunst ist nicht ein Gesicht neu machen. Ein Gesicht soll jünger werden, jünger aussehen. Aber man muss die Persönlichkeit behalten. Also wir kennen alle noch genau gleich wie vor 20 Jahren.
Ganz fertig mit seinen Verschönerungsplänen ist der 79-jährige Kurt Oberländer noch nicht. Erst gerade vor ein paar Wochen hat er sich bei einem Schönheitschirurg an den deutschen Grenzen erkundigt. Im Fokus der Bauch. Bei diesem Chirurg sind er dann allerdings angerannt.
Es ist so, ich habe ein bisschen einen dicken Bauch bekommen. Aber es ist hart, oder? Weil ich eben sehr viel Fitness mache und so. Und dann habe ich mich bei einem Arzt gemeldet und wollte Fett absaugen. Und dann der hat mich untersucht und hat gesagt, ja, aber Sie, wo soll ich hier Fett absaugen? Dann habe ich gesagt, da habe ich und da. Und gesagt, ja, aber das ist ja kein Fett. Das muss schwabbeln. Es muss ein Schwabbelbauch sein. Wirklich Fett gesehen. Bei mir sei es vermischt Fett mit Muskeln. Man merkt ja, dass ich Fitness mache. Er müsste zwischen den Muskeln da das Fett raussuchen. Das ist viel zu gefährlich. Er macht das nicht. Und kein Arzt wird das machen. Ich soll gar nicht mehr zum anderen gehen.
Der Kurt Oberländer hat sich das zu Herzen genommen. Vorläufig jedenfalls. Das Feld der Schönheitsoperationen, das überlässt er jetzt einmal seiner 55-jährigen Lebensgefährtin Brigitte Fröhli. Sie hat sich schon vor 2 Jahren das Gesicht straffen
lassen. Sie haben mir etwas ganz Schönes gemacht. Sie haben mir wirklich die Mundfalten, man sagt Merkelfalten, blöderweise, die sehen ja immer aus, wie wenn man traurig wäre, wie wenn man böse oder traurig wäre. Und da bin ich absolut nicht. Also mein Name Fröhli, der passt wunderbar zu mir. Ich bin überhaupt keine Traurige. Aber wenn ich nicht immer mit einem Keep Smiling rumlaufe, wenn ich nicht möchte, dann sehe ich immer aus, wenn ich traurig wäre. Und dann habe ich gefunden, also die Falten, die will ich nicht. Die Merkelfalten und die Nasolabialfalten, also von der Nase abwärts, wo auch so ein bisschen das Gesicht abhängen tut. Die zwei Sachen habe ich aufnehmen lassen mit Fäden. Und das kommt aber nach 2 Jahren wieder oben neben. Und dann lässt man halt das wieder machen, weil die Fäden die lösen sich ja auf. Also da passiert überhaupt nichts.
Seit dem Januar hat Brigitte Fröhli auch einen neuen Busen. Und als nächstes käme endlich die Nase noch dran.
Ich habe eine Nase, die mir schon seit Seit die 20 bin ich nicht gefällt. Und dann haben immer alle gesagt, nein, die Nase musst du lassen, die passt zu dir. Und ich habe immer gefunden, ja, danke vielmals. Also ich will die Nase nicht, ich habe sie jetzt. Klar ist es eine Charakternase, aber es wird auch, ich habe mit dem Arzt das schon besprochen, ich möchte das machen lassen, es wird verändert, aber so, dass eigentlich kein Mensch merkt, dass sie verändert ist. Meine Nase, die habe ich geerbt. Und ich vergesse meine Großmutter nicht. Die ist immer hexiger geworden. Die ist so vorne nebengefallen. Die Nase tut auch, das ist auch Knorpelgewebe. Und dann, das Knorpelgewebe wird luck und das geht vorne neben mit der Zeit. Und dann kommt man so eine Hexennase über. Und ich denke immer, ich lasse das lieber jetzt machen. Und wenn ich in einem gewissen Alter bin, lasse ich das sicher nicht mehr machen. Denke ich mir, aber dann habe ich es auch nicht mehr, weil das wird dann alles richtig stabil gemacht, dass das Knorpelgewebe nicht oben runterfällt. You are so beautiful. To me. You are so beautiful. To me. Can't you see?
Es ist eine verführerische Welt, die Welt der gemachten Schönheit. Und es sind längstens nicht nur die Models, die von ihrer Schönheit leben und sich darum gern regelmässig erneuern. Neben den Klassikern wie Fettabsaugen, Straffen von den Augenlidern und Brustvergrößerung stehen auch Trendoperationen wie ein künstliches Grübli auf den Backen, ein sogenannter Thigh Gap, also die Wölbung gegen innen auf der Innenseite der Oberschenkel. Dann das Absaugen vom Venushügel, Straffen von der Vagina und das Verkleinern von der Schamlippen oder das Mummy Makeover, also der straffe Bauch nach einer Geburt auf der Wunschliste. Allein in der Schweiz gibt es bis zu 600 Ärzte, die ihrer Kundschaft all diese Wünsche erfüllen. Allerdings heisst es von Patientenschützerseiten auch, dass nur etwa ein Drittel von all diesen Ärzten überhaupt einen Fachabschluss als ästhetischer Chirurg hat. Der Titel des Schönheitschirurg ist nicht geschützt. Das Risiko, dass ein ungeübter Arzt Hand anlegt, ist also immer noch relativ gross. In einer Studie von Acredis, einem unabhängigen Beratungszentrum für plastische und ästhetische Chirurgie aus dem Jahr 2013, heisst es, dass in der Schweiz pro Jahr rund 55'000 Eingriffe gemacht werden. Da gibt es zum Beispiel die Miss Sexy zwischen 20 und 40, die Miss Fresh zwischen 40 und 60 und der Mr. Dynamic zwischen 30 und 55. Rund 500 Millionen Franken kosten diese Eingriffe zusammengezählt. Wer sparen will, der geht ins Ausland. Der Medizinaltourismus, zum grossen Teil nach Osteuropa, nimmt zu. Genauso wie die Zahl der schwarzen Schafe mit ihren Schnäppli-Preisen. Schöner, erfolgreicher, glücklicher, alles machbar.
Ja, also wir haben ja jetzt die Situation im Bereich der Reithose und der Innenschenkel angeschaut bei Ihnen. Und ich denke, man könnte bei Ihnen eine Fettabsaugung durchführen. Sie müssen einfach wissen, dass durch die Fettabsaugung keine Straffung von Ihrem Gewebe wird stattfinden.
Das heisst, in meinem Alter ist es denn realistisch, dass es überhaupt noch schön aussieht? Oder kann ich dann nachher kein Backkleid mehr anlegen?
Die Idee ist natürlich, wenn Sie sich etwas machen, dass es schöner aussieht als nachher. Das ist klar. Aber Sie dürfen einfach nicht Vorstellung haben, dass Gewebequalität, Oberfläche, Festigkeit, dass das besser ist als jetzt. Ich kann Ihnen die Silhouette verbessern, dass sie in den Kleidern die Kontur besser stimmt, aber Gewebsqualität, so die Weichheit und die Beweglichkeit, die wird nicht verbessert. Unregelmäßigkeiten kann es auch geben, dürfen nicht tief sein, aber so im Sinne von einer Zellulite, das muss man einfach in Kauf nehmen. Das ist ein Kompromiss.
Wirklich zugeben, dass man etwas an sich machen lassen, das können die wenigsten. Der Wunsch ist bei vielen zwar gross, die Scham und das Tabu aber noch viel grösser. Darum ist das erste Beratungsgespräch zwischen der Eva Neuenschwander, plastische Chirurgin von Zürich, und einer Patientin nur angestellt. Eben darum, weil sich keine Patientin hat zur Verfügung stellen. Die Chirurgin zeigt auf, was möglich ist, verheimlicht aber auch die Risiken nicht. Die Patienten haben häufig gerade mehrere Wünsche aufs Mal.
Jetzt bin ich nicht zufrieden mit meinen Augen. Sie sehen, ich habe Schlupflider und ich habe das Gefühl, es behindert mich immer mehr. Könnte man da etwas machen?
Also Oberlidstraffung ist an sich eine Operation, die erstens sehr häufig gemacht wird und zweitens ein Eingriff ist, wo ein gutes Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis hat. Das heisst, man braucht eine Operation von einer Stunde. Das geht in aller Regel in örtlicher Betäubung sehr gut über die Bühne. Sie brauchen mindestens eine Woche Auszeit. Und nach einer Woche haben sie keine Verbände mehr, keine Pflasterchen mehr, müssen aber die Operationsspuren überschminken.
Eine andere Frage. Wenn wir jetzt die Brust machen lassen und die Augen machen lassen, können Sie das miteinander machen? Ist das möglich?
Augen und Brust, das ist etwas, wo man gut zusammen durchführen kann. Ich würde das aber jetzt zum Beispiel nicht kombinieren mit einer Fettabsaugung oder einer Bauchstraffung oder so. Es ist einfach so, dass je mehr Operationen man kombiniert, desto eher erhöht sich dann das gesamthafte Operationsrisiko. Oder?
Was heisst so Operationsrisiko?
Also man kann von ganz von Anfang an anfangen. Das ist eine Infektion, Nachblutung, Wundheilungsstörungen usw.
Wie ist denn das mit der Krankenkasse? Übernimmt die diese Operationen?
Also in der Regel tut die Krankenkasse keine ästhetisch motivierte Operationen übernehmen. Es fragt sich natürlich immer, was ist ästhetisch und was ist rekonstruktiv. Die zwei Gebiete sich häufig überschneiden. Also es gibt viel Graubereich, wo man darüber diskutieren kann mit der Krankenkasse. Sei das jetzt eine sehr grosse Brust oder eine junge Frau, die absolut wirklich keine Anlage von einer Brust hat oder eine Brustmissbildung zum Beispiel hat. Dann kann man an die Krankenkasse herantreten und fragen, ob sie das als krankhaft anerkennen. Dann wäre es möglich.
Schönheit, das ist Ansichtssache. Auf die Frage der Patientin, was denn die Schönheitschirurgin an ihr würde machen, hebt ihr die Chirurgin einen Spiegel vors Gesicht.
Ja, ich glaube, das muss man überhaupt noch überlegen, ob ich überhaupt etwas machen will. Was meinen Sie?
Schauen Sie, eine ästhetisch motivierte Operation ist immer die Entscheidung der Patienten. Ich kann Ihnen höchstens sagen, was technisch machbar ist. Ich kann Ihnen sagen, ob man einen deutlichen Unterschied von vorher auf nachher sieht. Aber der Entscheid, ob Sie das über sich ergehen lassen und die Risiken und die Kosten und den Aufwand nehmen, das bleibt natürlich Ihre Entscheidung.
Ich bin Mara, ich bin 24. Ich habe im Mai, jetzt gerade vor einem Jahr, 2014, habe ich mir die Brüste vergrössert. Und ein halbes Jahr später, im September, habe ich mir die Nase machen. Bei der Brüste, der Wunsch nach der Vergrößerung, der ist eigentlich schon sehr früh aufgekommen. Es hat angefangen so in der 5. 6. Klasse, als wir in die Pubertät kamen. Und bei allen sind Brüste gewachsen, haben Brüste bekommen. Und bei mir ist halt irgendwie nichts passiert oder nur sehr wenig. Und schon dort habe ich recht Probleme mit dem bekommen. Und auch ja, einfach das ganze Körpergefühl habe ich irgendwie alles auf die Brüste reduziert. Ja, beispielsweise in Body hat man auch mehr gesagt, Flachland und Holland. Ja, vor allem von den Buben halt, die haben mich fertig gemacht, so wegen dem. Und das war wirklich sehr schlimm gewesen für mich. Und auch beispielsweise in der Garderobe, wenn man sich hat umgezogen oder nennen, sind alle, ich habe dann meine ersten BHs gekauft und ich, für mich war es halt kein Thema gewesen. Ein Erlebnis war, das mich sehr, sehr, sehr verletzt hat. Das ist dann zumals mit meinem Freund, da waren wir vielleicht 14 gewesen. Und dann hat er mir an die Brust gelangt und gesagt, ja, es wäre schon geil, wenn du da mehr hättest. Und das ist halt, ja, er hat sicher nicht böse gemeint. Aber für mich war es ein Stich ins Herz gewesen.
Auch die Mara von Bern möchte anonym bleiben. Sie sei zwar stolz auf ihre neue Brust, aber es lange, wenn das Umfeld davon wisse und nicht noch die ganze Welt. Sie haben Jahre auf ihre neue Oberweite geplant und bis zuletzt um jeden Millimeter mehr gekämpft.
Am Tag vor der Operation habe ich meinem Arzt noch gesagt, er soll mir das grösstmögliche Kuss hinein tun. Weil ja, ich habe gleich Ich habe nicht einfach nur ein bisschen, weil wenn ich es schon mache, dann... Und wir haben vorher immer ja geschaut, was kommt in Frage. Hat er auch gesagt, was er dazu meint, wie er es sieht. Und dann hat er mir gesagt, dass er während der Operation will er verschiedene Grössen rein tun. Also so mit Testküsse. Und tut er selber auch noch schauen, was sieht gut aus. Also ich habe mich auch extrem auf ihn müssen verlassen. Ich habe ihm dann eben gesagt, er soll mir doch bitte einfach das Grösste rein tun, wenn es geht. Und dann hat er gesagt, ja, er schaut, ob er das vertreten kann. Und wenn ja, ja. Und das ist auch mal gegangen.
Die Körbli-Grösse 75C braucht Mara jetzt beim BH. Mit dabei noch immer ein riesiges Glücksgefühl, sagt sie. Der Weg dorthin war aber nicht ganz einfach. Sie haben nach der OP wegen der gespannten Haut über der neuen Brust ihre Arme nicht brauchen können, haben zum Beispiel die Haare nicht selber waschen. Die Schmerzen haben sie nur dank starken Schmerzmittel im Griff gehabt. Gleich aber sei dann das neue Selbstbewusstsein, das neue Körpergefühl gekommen. Sie sieht sich vorkommen wie neugeboren.
Vorher habe ich meinen Körper gehasst. Wirklich. Und ich hatte das Gefühl, es stimmt einfach nichts. Also in die Beine, im Verhältnis eben. Oder ich habe alles einfach mit diesen Brüsten in Verbindung gesetzt. Und jetzt, seit ich das gemacht habe, muss ich sagen, ich bin glücklich mit meinem Körper. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut, ich fühle mich als Frau. Und was halt da ist, ja, bin so ein bisschen durch diesen Komplex bin ich auch so ein bisschen in eine Essstörung hineingeraten und bin halt durch das noch mal viel dünner gewesen. Und seit ich dann gewusst habe, dass ich mir die Brüste machen kann und seit als ich dann hier hatte, ist das eigentlich wirklich alles aufwärts gegangen und ich konnte endlich wieder zunehmen, ich wollte zunehmen. Ja, ich habe auch wieder Freude am Leben bekommen irgendwie. Es hat so viel ausgemacht und ich habe es keine Sekunde bereut, dass ich das gemacht habe. Ich würde es immer wieder machen.
Und einen zusätzlichen positiven Effekt, auch die Männerwelt hat offenbar Freude an ihrer neuen Oberweite.
Jetzt nach der OP, ja, Männer finden es geil, man kann es so sagen. Sie finden es geil. Silikonbrüste. Also jedem, der das weiss, fährt fast an, was abere.
Nach der Brustvergrößerung der nächste Wunsch nach Veränderung. Die 24-jährige Mara hat endlich eine schmälere Nase haben. Und auch den Höcker hätten weg müssen.
Wenn ich rausgegangen bin, ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe das Gefühl, jeder schaut mich an. Jeder schaut nur meine Nase aber an und denkt, oh mein Gott, was hat die für eine Nase? Ich bin fast wahnsinnig geworden. Ich habe mich selber wahnsinnig gemacht. Ja, im Ausgang habe ich nicht mehr wollen. Ich habe mich recht zurückgezogen, weil ich einfach nur noch die Nase ist bei mir das Thema gewesen. Es hat mich so wahnsinnig gestresst. Aber die eine Kollegin hat gesagt, du solltest doch einfach zu einem Psychiater mal anstatt zum Schönheitschirurg. Nein, ich muss sagen, ja, nein. Ich will lieber zum Schönheitschirurg. Der hilft mir, der Psychiater nicht.
Der Arzt, der hat Mara offenbar als potenzielle Tourkandidatin entdeckt. Es mag einen verschrecken. Er hat ihr jedenfalls schon die nächsten Eingriffe vorgeschlagen. Wir erinnern uns, die Mara ist 24.
Er hat mir auch vorgeschlagen, Hyaluronsäure bei den Augen reinzuspritzen, weil ich ein bisschen Augenringe habe und ein bisschen müden Blick. Was ich muss sagen, das stört mich nicht. Das habe ich nicht gesehen, bis er mir das gesagt hat. Und das habe ich auch abgelehnt. Also, ja, im Moment stimmt es so für mich, wie es ist, aber ich bin grundsätzlich nicht von Schönheitsoperationen abgeneigt. Und wenn ich plötzlich das Gefühl habe, mal, ich möchte etwas machen, dann warum nicht? Weil ich weiss, was es bewirken kann. Ich weiss, wie viel besser es einem gehen kann. Und ja, es macht das Leben schöner.
Schöner, erfolgreicher, glücklicher. Wer schön ist, hat mehr Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und darum auch ein höheres Einkommen. Das behaupten diverse Studien aus der Glücksforschung. Und Schönheitsoperationen machen glücklich. Das jedenfalls haben 2013 deutsche und Basler Forscher festgestellt. Wer sich operativ verschönern lässt, der hat häufig mehr Lebensfreude, sei zufriedener und selbstbewusster als solche, die unzufrieden sind mit ihrem Äußeren. Sage und schreibe, 40% von allen Frauen können sich heute vorstellen, sich irgendeinmal für die Schönheit unter das Messer zu legen, sagt Susanne Brauer. Sie macht sich als Philosophin und Ethikerin vom Beratungsbüro für Gesundheitsethik Brauer und Straub Gedanken über die Entwicklung von unserem Schönheitsverständnis.
Ich denke, dass wir sehr stark eben durch die mediale Präsentation von Körpern beeinflusst sind. Da müssen wir uns aber auch klar sein, dass jede Frau, jeder Mann mit einem Photoshop-Bild quasi konkurrenziert. Also dass natürlich in den Medien ganz andere Mittel noch zur Verfügung stehen von Darstellung von Körper als das, was der Frau oder dem Mann sonst zur Verfügung steht. Also das ist sicher die Modewelt und die Medienwelt sicher eine ganz wichtige Einflussquelle für uns. Also wenn Sie zum Beispiel an die Fernsehsendung The Swan denken, die 2004 rausgekommen ist, eine US-Serie, da ging es ja gerade darum, in Anspielung an das Märchen, das hässliche Entlein, dass Frauen, die eigentlich in unseren Augen ganz normal aussehen, sich nach einer Phase von ganz radikalen Schönheitsoperationen, aber auch sonst Diät und Fitness, dann zum sogenannten Schwan werden sollen. Was eigentlich auffällt bei dieser Serie ist, dass diese Frauen am Ende alle gleich aussehen. Also in ihrem Gesichtsausdruck sind sie extrem angepasst worden. Aber sie haben im Grunde genommen das scheinbar erreicht oder haben versucht, darüber das zu erreichen, was sie wollen, nämlich mehr Selbstbewusstsein und Anerkennung in ihrem Familie, in ihrem sozialen Umfeld. Ob das letztendlich gelungen ist, es steht auf einem anderen Blatt.
Wer sind Körper diszipliniert, der zeigt Leistung, sagt Philosophin und Ethikerin Susanne Brauer. Und der passt dann auch besonders gut in unsere Leistungsgesellschaft.
Ein trainierter Körper oder ein korrigierter Körper, damit zeige ich natürlich auch, ich nehme meine Ausstrahlung ernst. Ich arbeite mit, also Schönheit ist da nicht quasi gegeben und kann einfach glänzen, sondern es ist Arbeit und Leistung, die ich damit auch nach außen trage und zeige. Das fügt sich natürlich sehr ein in eine Gesellschaft, wo die Menschen sehr stark über Leistung definiert werden und über das Erbringen von Leistung. Und gleichzeitig zeigt es aber auch, dass dieser Druck aufgebaut wird, dass man diesem Ideal entspricht, weil man sonst eben unter Umständen als faul gilt.
Gewisse Schönheitsoperationen sind auch Ausdruck von einem ungleichen Verhältnis zwischen Kulturen. So zum Beispiel, wenn sich die Asiaten ihre mandelförmigen Augen zu grösseren westlichen Augen umoperieren lassen. Heute ein gängiger Eingriff.
Es ist erstmal eigentlich ein Zeichen von gewissen kulturellen Machtverhältnissen, die wir hier sehen. Nämlich, dass das europäische Aussehen wohl als ein Ideal fungiert, das in anderen Ländern nachgestrebt wird. Also man denke zum Beispiel auch an afroamerikanische Menschen, Michael Jackson als Paradebeispiel, wo die Haut aufgehellt und eben die Wangenknochen angepasst wird, die Nase angepasst wird, sodass man ein möglichst europäisches Aussehen erhält. Und ich denke, dass man diese Eingriffe kann man nicht losgelöst sehen, eben aus der Kolonialgeschichte, aus der Versklavung, aber eben auch jetzt auch aus heutigen Verhältnissen, Machtverhältnissen, die zwischen den Staaten bestehen. Ich finde es hier eigentlich sehr interessant, mal nachzufragen, eben, was heißt das für die betreffende Gesellschaft, was heißt das für die Medizin in dieser Gesellschaft? Margaret Olivia Little, das ist eine amerikanische Medizinethikerin, spricht hier in diesen Fällen von der Komplizenschaft der Medizin. Was sie damit meint, ist, dass sie die Medizin als ein gesellschaftliches Subsystem sieht, was gewisse Werte und Normen in dieser Gesellschaft stützt. Und in dem Fall, wenn es darum geht, eigentlich Ungleichheiten oder eine ungleiche Bewertung von ethnischen Gruppen zum Ausdruck zu bringen, macht sich die Medizin eigentlich zu einer Komplizin dieser Ungleichheiten.
Ein Beispiel, das in eine ähnliche Richtung gehen kann, ist die Tatsache, dass es zum Beispiel in den USA Leute gibt, die ihre Kinder, die mit dem Down-Syndrom auf die Welt gekommen sind, an den Augen operieren lassen, sodass die Behinderung zumindest nicht mehr auf den ersten Blick ersichtlich ist. Ist denn so etwas aus der Sicht von der Ethikerin legitim?
Ich denke, in einem Einzelfall könnte unter Umständen etwas dafür sprechen, das zu tun, um die Entwicklungschancen des Kindes durch das Fehlen einer negativen Reaktion quasi zu fördern. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Aber wieder auf der institutionellen oder gesellschaftlichen Ebene stützt natürlich die Medizin als Institution dann eigentlich auch wieder ein System, was oder eine Gesellschaft die Behinderung als Makel sieht.
Wo die Gesellschaft auch eine grosse Verantwortung hat, sei bei kosmetischen Eingriffen bei Minderjährigen. Da hat die Ethikerin eine dezidierte Meinung.
Das lässt sich ethisch sehr schwer vertreten. Das sind eben Minderjährige, also nicht voll urteilsfähige. Das sind vor allen Dingen Menschen, die sich noch in der körperlichen und geistigen und seelischen Entwicklung befinden. Und da Eingriffe vorzunehmen, würde ich für unverantwortlich halten.
Schöner, erfolgreicher, glücklicher. Das gilt schon seit einem Zeitchen nicht mehr nur für unsere Fassade. die Schönheit, sie soll auch immer mehr unter der Gürtellinie gelten. Ästhetische Eingriffe im Genitalbereich sollen boomen. Genaue Zahlen dazu gibt es nicht. Wer gibt schon zu, dass er sich die Schamlippen verkleinern, den Hodensack straffen oder den Penis verlängern lassen hat? Die Viktoria Schendl macht ihren Wunsch wahr. Sie ist Gynäkologin und Intimchirurgin und erfüllt in ihrer Zürcher Praxis Gynästhetik ihren Patienten fast alle Wünsche im Genitalbereich. Schamlippen verkleinern, Schamlippen mit Eigenfett aufspritzen, die Scheiden enger machen, diese Eingriffe sind immer wieder gewünscht. Viktoria Schendl erklärt, warum sich ihre Patienten solche Veränderungen wünschen.
Bei den Frauen ist dieser Wunsch relativ einheitlich. Einerseits ist es aus ästhetischer Sicht. Sie stört, dass die kleinen Schamlippen, die große, überragen. Heute ist es so, dass die meisten Frauen sind in diesem Bereich rasiert. Und heute ist es so, dass man, also früher hat man sich also im Spiegel angeschaut, das Gesicht. Heute reichen auch in Fitnessstudios und Sauna eben die Spiegel bis zum Boden. Und da sieht man einfach, also auch diese Gebiete. Und das ist ein Zitat, also Frauen sagen, es hängt so ein Lappen raus, das stört mich sehr. Also das ist einmal aus ästhetischer Sicht. Es stört auch bei der Sexualität. Es ist nicht unbedingt immer mechanisch, sondern aus ebenso ästhetischen Gründen. Die Frauen schämen sich für das. Ja? Und teilweise es ist es erstaunlich, dass es so ist, dass sie wirklich jahrelang zum Beispiel also Sex in der Dunkelheit haben oder unter der Bettdecke. Und sie wissen nur nicht, wohin, also mit dieser Problematik, zu wem sie sich wenden sollen. Und das andere ist eben, also der andere Grund, dass zum Beispiel im Alltag stört. Das heißt zum Beispiel, wenn man enge Hose anzieht, dann reibt es. Es gibt auch teilweise wirklich Veränderungen, also dass die Schleimhaut oder die Haut in diesem Bereich malträtiert ist. Und andererseits auch bei sportlichen Tätigkeiten, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Sie sagen, das ist auch ein Zitat, ich muss erstmal alles zurechtmachen, damit ich bequem auf dem Sattel sitzen kann, beim Reiten und so weiter.
Im Durchschnitt sind ihre Patientinnen 33 Jahre alt. Die Gynäkologin und Intimchirurgin Viktoria Schendl erinnert sich aber auch an eine 61-jährige Patientin, die sich im Intimbereich verschönern lassen hat. Die Patientin hat sich in der Sauna immer geniert. Heute, nach dem Eingriff, gehe ich sie mit neuem Selbstbewusstsein in die Sauna. Auf einem Bildschirm zeigt Viktoria Schendl ihre Vorher-Nachher-Bilder. Was ist denn falsch am ganz normalen, nicht operierten weiblichen Geschlecht von einer Frau, die nicht mehr 20 ist?
Das ist so etwas Intimes. Und gerade diese Vulgäre, ja, das möchte man einfach nicht zur Schau stellen. Und dafür schämt man sich. Das ist so, das wirkt für die Frauen nicht so weiblich. Ja, es ist teilweise so, dass sie sagen, es ist so, als hätte ich einen Penis. Es guckt da so raus und das möchte ich so nicht haben.
4'000 Franken aufwärts kostet die Eingriff. Vom Verdacht, dass die Frauen all die Operationen, gerade zum Beispiel das Engermachen der Scheide, vor allem auf Wunsch von ihren Partnern machen lassen, von dem will die Gynäkologin nichts wissen.
Natürlich, die besprechen es schon miteinander. Die Frau fragt dann den Mann, hast du das Gefühl, dass ich weiter bin als vorher? Oder hast du das Gefühl, dass bei dir eben die Reibung nicht so ist? Also es wird schon zwischen den Partnern mal besprochen oder darüber gesprochen. Also heute macht keine Frau, nach meiner Meinung, eine Brustvergrößerung auf den Druck von dem Mann oder von dem Partner. Und in diesem Bereich sowieso nicht.
Schöner, erfolgreicher, glücklicher. Ja, manchmal schon. Viel häufiger, als man denkt, geht ausgerechnet die Rechnung nicht auf. Die 56-jährige Frau W. von Zürich, sie will lieber anonym von ihrem Schicksal erzählen, hat unglaubliches Pech gehabt mit einem ästhetischen Eingriff. Nach der Geburt von ihren drei Kindern hat sie sich die Gebärmutter entfernen lassen. Bei diesem Eingriff hat sie ihrem Intimbereich eine Verletzung gegeben. Eine harmlose, betont sie. Viele Jahre später hat ihr ein anderer Arzt gesagt, sie müsse das unbedingt korrigieren. Sie hat ihm vertraut, im Nachhinein offenbar einen grossen Fehler. Was bei dieser Intimoperation in einer Privatklinik, die aus der Sicht des Chirurgen einfach nötig war, an ihr gemacht wurde, ohne ihr Einverständnis. Das sei schlicht ein Verbrechen.
Im Prinzip kann man sagen, dass man mich umoperiert hat zu einem Mädchen, das etwa 8-jährig ist. Also, dass man das ganze Genital massiv verkleinert hat. Man hat Venushügel abgedreht. Man hat die kleinen Labien, die Vorhaut von der Klitoris abgetrennt. Man hat mich da verbrannt. Ich habe ständig das Gefühl, wie wenn man mit einer Lismernadel in die Klitoris stechen würde. Es ist einfach völlig ein anderes Körpergefühl. Und ja, es ist einfach scheußlich, wie es aussieht. Und die Dramatik daran ist eigentlich, dass solche Operationen immer schief verheilen. Es wird nie gerade. Und die Gewebschichten in einer Art wie miteinander verwachsen. Und jetzt ist das ständig so, wenn man sich bewegt, dass das reisst. Also die Gewebschichten rutschen nicht mehr aufeinander, weil auch Fettgewebe fehlt zwischen ihnen. Und weil das zusammengewachsen ist, weil man reingeschnitten hat, kann eigentlich gut noch geradeaus laufen. Einfach nicht allzu lang, weil dann das anfängt reissen und entzünden und weh machen und wandern, wie wir das früher gemacht haben. Das ist nicht mehr möglich, eben bergauf laufen. Jede Bewegung legt dann irgendwie wie die Harnröhre frei und stört eigentlich total immer im Alltag. Also ich bin nie schmerzfrei seither.
Der Ärzte Pfusch, wie sie dem Ganzen sagt, hat neben den Schmerzen noch einen Haufen andere schlimme Auswirkungen auf ihr Leben, auch auf ihr Eheleben.
Also mein Leben hat sich komplett geändert. Es gibt keine Sexualität mehr, das ist unmöglich. Also nicht einmal ich selber, ich mit mir selber, das ist unmöglich. Das ist so schmerzhaft und die Lust ist völlig weg. Das ist ja logisch eigentlich. Oder wenn ich zu einem Gynäkologen gehe oder so, dass es dann heisst, sie sehen aus wie aus einem Porno. Also es ist auch extrem demütigend, wenn man zu einem Arzt muss. Offenbar ist das bei den Pornostars so, dass man sich operieren lässt, Labien wegtrennt oder möglichst klein macht. Und man hat bei dieser Operation auch zwischen grossen und kleinen Labien abgeschnitten, um das Genital grundsätzlich zu verkleinern. Und wenn man sich mal das anschaut, wie viele Nerven das dort zusammenlaufen, ist einfach ungeheuerlich, dass man so etwas macht. Und die Nerven liegen dann offen, die sind verletzt. Und das geht sehr lange, bis die sich einigermaßen zurückziehen. Ich habe vorher täglich bis etwa 3 Stunden Sport gemacht. Das ist nicht möglich. Ich war Bewegungslehrerin. Ich kann nicht mehr arbeiten auf meinem Beruf. Sitzen an vielen Orten ist ein Riesenproblem. Also wenn wir in ein Restaurant gehen, muss ich immer schauen, dass es irgendwo weich ist, dass ich nicht zu steil sitzen muss. Also es ist ja ein normales Leben nicht möglich.
Sie erzählt ihre Geschichte, weil sie andere Frauen warnen will. Hand weg von Schönheitsoperationen im Intimbereich.
Das ist ein Verbrechen. Eine Beschneidung bleibt eine Beschneidung, wenn man dem noch eine Schönheitsoperation sagt. Und man darf nicht vergessen, dass man an dem ganz viel Geld verdient und Unwissen von den Frauen einfach benutzt. Und den Frauen etwas einredet, wie sie aussehen müssten. Und was man überhaupt nicht vergessen darf, wenn man im Genitalbereich, in der Schleimhaut, etwas wegschneidet, wächst das nachher nicht elastisch zusammen. Das bleibt starr. Das ist ein Riesenthema, oder? Also, nein, ich kann nur jede Frau warnen und vor allem sollte man einfach Privatkliniken meiden. Das ist heute meine Schlussfolgerung. Gegen eine Privatklinik oder Ärzte, die in Privatkliniken operieren, vorzugehen, ist wesentlich schwerer als in öffentlichen Kliniken.
Die Frau W. sagt heute, ihre sei mit dieser missglückten Operation vieles, auch die Seele, genommen worden. Es hat auch Zeiten gegeben, wo sie nicht mehr weiterleben wollte. Sie hat sich auch schon probiert zu wehren, über Anwälte, über die Patientenstelle. Bis heute ohne Erfolg, ohne Schadenersatz, ohne Eingeständnis oder Entschuldigung vom Arzt. Es sind solche dramatische Fälle, die auf dem Tisch von Erika Ziltener, der Präsidentin des Dachverbands der Schweizerischen Patientenstelle, landet. Am häufigsten geht es bei den Beanstandungen um die Nase oder die Brüste.
Grundsätzlich kann man sagen, bei Schönheitsoperationen ist sehr oft eine Diskrepanz zwischen dem, was jemand erwartet hat, und dem, was nachher tatsächlich da ist.
Wenn man das ein bisschen genauer anschaut, hat das vielleicht mit dem zu tun, dass die Leute mit einer Foto kommen und sagen, ich möchte die Nase von Angelina Jolie und die Brüste von dem Filmstar. Und wenn es nicht stimmt, kommt man zu ihnen.
Nein, das Ganze so ist es wahrscheinlich nicht. Aber es ist schon so, dass jemand eine klare Vorstellung hat, wie die Nase aussehen soll. Und dann, wenn das nicht eintrifft, oder natürlich dann, wenn eine Komplikation ist, sagen wir jetzt eine Infektion, oder es ist einfach eine Allergie, oder einfach irgendetwas, wo dann nicht gut ist, dann kommen sie zu uns, um abklären, ob da ein Fehler passiert ist.
Das heisst, es ist nicht jedes Mal der Fall, dass eben Wunden offen bleiben, dass es eine ganze Wüste Narbe gibt, sondern dass manchmal einfach auch das Schlussbild nicht stimmt, was nicht unbedingt heisst, dass es dann schief gegangen sein muss.
Ja, ich habe schon Nasen gesehen nach Operationen, die ich jetzt einfach nicht gesehen habe, was nicht gut ist. Und wenn man es dann sogar noch mit Bildern von vorher verglichen hat, muss ich sagen, habe ich eigentlich die Nase vorher fast schöner gefunden. Aber es ist nicht so, dass man jetzt sagen konnte, das ist jetzt offensichtlich einfach nicht gut.
Und gleich ist der Patient zu Ihnen gekommen. Warum denn?
Das ist bei den Schönheitsoperationen halt einfach wie inbegriffen. Sie haben eine klare Vorstellung, wie sie gerne möchten aussehen. Und dann gehen sie wählen den Eingriff, sie gehen zu der Ärztin, lassen die Operation machen und sie zahlen teures Geld dafür. Weil das zahlt nicht die Grundversicherung. Und dann wollen sie das Resultat, das sie sich vorstellen.
Kommt dazu, sagt Patientenschützerin Erika Ziltener, dass die Patienten immer noch viel zu wenig über die Risiken von Schönheitsoperationen aufgeklärt werden. Und trotz misslungenen Eingriff will jetzt nochmal eine Korrektur und nochmal eine Korrektur. Mit dem Ziel,
über Schönheit glücklich zu werden. Was mich immer noch sehr eindrücklich dunkt, ist, es gibt Leute, die haben 3-4 Nasenoperationen hinter sich. Und eigentlich weiss man, wie das Risiko mit jeder Operation steigt natürlich, dass es nicht gut kommt oder dass sogar nachher die Funktion der Nase geschädigt ist. Und trotz allem können sie nicht loslassen. Also da ist manchmal, wo ich gerne würde sagen, jetzt müssen wir eine Psychiaterin zuziehen, die das versuchen würde aufzulösen. Für das sind wir dann die falschen Personen. Aber das sind dann Menschen, denke ich, die wirklich gefangen sind vom Gedanken, dass sie nur über genau diese Schönheitsoperation glücklich werden können.
Eine Schönheitsoperation immer wieder einmal mit verheerenden Folgen.
Es kann zum Beispiel Infektionen geben, es kann Allergien geben, es kann Nachblutungen geben. Das sind alles so Komplikationen, die dann die Leute zu uns kommen. Und da muss man schon sagen, selbstverständlich, wenn ein Fehler gemacht worden ist, dann klären wir den ab und machen auch Schadenersatz geltend.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, die Leute werden aufgeklärt vom Arzt. Es sind Risiken um. Er ist ja verpflichtet, die Leute aufzuklären. Und gleich kommen sie nachher so rein und beschweren sich.
Ja, das sind natürlich zwei paar verschiedene Sachen. Also das eine ist, dass wir sehen, dass die Aufklärung zum Teil halt wirklich mangelhaft ist. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Das zweite ist die Schönheitschirurgie, sage ich jetzt einmal. Das ist ein blühender Markt. Also da hat es auch zum Teil einen Wildwuchs. Sie haben praktisch keine Qualitätskontrolle. Und dann kommen wir zum Dritten. Dass wir kommen und sagen, die Patientenstelle kommt immer einen Schritt spät. Also wir versuchen, die Leute vorher zu informieren und zu sagen, auf was sie schauen müssen, wenn sie überhaupt quasi eine Schönheitsoperation machen lassen.
Die Aufklärung der Patienten, haben Sie gesagt, ist mangelhaft. Was halten denn die Ärzte zurück an Informationen?
Gerade bei Schönheitsoperationen ist ganz klar, dass sie sich überhaupt die Frage stellen, was will ich ganz genau? Wie verändert sich mein Leben durch diese Schönheitsoperation? Und der Arzt muss nachher zu dem ganz klar Stellung nehmen. Oder ich nehme das Beispiel Nase. Wenn Sie einen klaren Höcker haben auf der Nase und Sie kommen und sagen, den Höcker will ich weg haben, dann kann der Chirurg sagen, ja, das bringen wir an. Da haben Sie eine klare Vorstellung. Der Arzt sagt, ja, das ist möglich. Wenn Sie eine Nase haben, wo ich muss sagen, die ist schön, die ist okay. Und jetzt kommt man und will vom Arzt nur schönere. Dann ist er verpflichtet zu sagen, schauen Sie, an dieser Nase kann ich nicht viel verändern, wo Sie nachher optisch wirklich auch sehen. Oder? Und da denke ich, die Erwartungen ist ein ganz wichtiges Thema. Dann natürlich die ganzen Komplikationen, die ganzen Risiken, die Sie eingehen. Es ist ein Wahleingriff. Da sind sie zum Teil zurückhaltend. Und dann halt auch zum Beispiel in dieser Frage, was kann ein Arzt überhaupt? Also, dass er etwas anpreist, eine Leistung, die er gar nicht so die Routine hat oder wo der gar nicht ausgebildet ist dafür. Da gibt es auch mangelhaften Bereich. Das sind, würde ich jetzt mal meinen, sind so die Hauptpunkte.
Es gäbe auch Ärzte, die Schönheitsoperationen machen und gar nicht für das qualifiziert sind. Der Titel des Schönheitschirurgs ist heute rechtlich nicht geschützt. Auch ein Ohrenarzt darf theoretisch Brüste operieren. Ein Dorn im Auge der Patientenschützerin.
Das ist, finde ich, eine katastrophale Situation, die wir heute haben. Und ich glaube, da sind sich auch Leute sehr einig, dass wir ein Qualitätsproblem haben. Vor allem eben, wir können so die einzelne Person versuchen zu schützen, indem wir ihnen sagen, was sie muss klären. Und dann sind wir auch dran, mit Fachleuten zu schauen, wie kann man Qualität anbringen, wie kann man zum Beispiel auch die Ausbildung der Ärzte in diesem ganzen Bereich so organisieren, dass man wirklich nachher auch kommen kann und sagen, mal, wenn man in die Klinik geht oder wenn man zu dem Arzt geht, der hat die und die Weiterbildung, der hat den Ausweis, so dass man ein bisschen kann wenigstens versuchen, einen Bereich zu schaffen, wo sie Qualität haben. Ich habe schon gehört von einem Anästhesist, der operiert hat. Oder wenn sie das Studium haben, wenn sie die Ausbildung haben, alles zusammen, dann heisst das nachher nicht per se, dass sie etwas nicht machen dürfen. Natürlich sind sie verpflichtet, dass sie nur die Eingriffe durchführen, die sie auch können oder wo sie ausgebildet sind dafür. Aber das ist natürlich ein sehr weites Feld. Und da kann ein Chirurg kommen und sagen, ich spezialisiere mich auf Nase. Und das ist dann immer überlassen, wie er das macht.
Aber heute kann man dem keinen Riegel schieben, dem Anästhesist, der jetzt plötzlich mehr eine Nasenoperation macht.
Man kann das natürlich schon machen, indem man jetzt kommt und sagt, wir versuchen jetzt Qualitätskriterien zu machen, zu definieren, Weiterbildung definieren, Ausbildung machen und einen Abschluss machen, der von der Fachgesellschaft kommt. Oder nachher weiss man, dass man zum Beispiel nur noch das durchführen darf, wenn man in der Fachgesellschaft ist. Wenn jetzt aber ein Arzt findet, er mache das trotzdem und er ist nicht in der Fachgesellschaft, dann können wir ja den Frauen oder den Männern, je nachdem, dann nur sagen, schauen Sie, das machen wir übrigens auch jetzt schon, ob er in der Fachgesellschaft ist.
Der Kampf gegen die schwarzen Schafe sei heute Sisyphusarbeit, sagt Erika Ziltener. Und die schwarzen Schafe können dann auch ganz perfid vorgehen und zum Beispiel im Fall von einer misslungenen Operation einfach beweislich verschwinden.
Die Patientin hat das Anrecht auf ihr Dossier. Das Dossier müssen sie rausgeben und vor allem, sie müssen das Dossier führen. Das haben wir natürlich auch schon erlebt, dass wir ein Dossier bekommen haben. Dann haben wir das angeschaut und dann hat man gesehen, in der kritischen Stelle war einfach die Abdeckung beim Kopieren. Das haben wir, also das wunderbar, das glaubt man selber gar nicht. Oder dass man gesehen hat, das Dossier, das ist jetzt einfach manipuliert worden. Da hat man gesehen, dass nachträgliche Veränderungen haben stattgefunden.
Haben Sie eine Art Liste von den schwarzen Schafen?
Eine interne schon.
Also die brauchen Sie auch, wenn Sie dann Ihre Patienten, Patientinnen informieren?
Ja, oder ich sage es so deutlich, dass zum Beispiel haben Sie das und das auch noch gefragt. Oder? Es ist zum Beispiel auch wichtig, dass Sie das Aufklärungsgespräch haben bei dem, wo Sie tatsächlich operiert. Also Sie müssen wirklich, ich sage dann wirklich, was auf alles sollten achten. Und sonst sage ich schon einmal, nein, das würde ich mir jetzt noch mal überlegen. Außer es ist offensichtlich. Es gibt schwarze Schafe, die sind bekannt, aber die sind nicht nur bei uns bekannt. Und da wird ja auch mal ganz klar.
Gerade so Fälle wie der aktuelle von einem Zürcher Schönheitschirurg, der ganz offensichtlich die Brüste von einer Patientin verunstaltet hat, mit dem regelmässig in die Schlagzeilen gekommen ist und gleich noch Jahre weiter operieren konnte, zeigt aber, wie schwierig das es ist, so jemanden endlich einmal zu stoppen.
Das Problem ist schon, dass wir quasi in jeder Einzelsituation den sogenannten Haftpflichtfall nachweisen. Das heisst, sie müssen beweisen, dass ein Fehler passiert ist und sie müssen den Gesundheitsschaden, der aus dem Fehler heraus resultiert, beweisen. Und wenn sie jetzt jemanden haben, der dauernd, ich sage jetzt, dass ein bisschen salopp schludrig schafft oder nicht gut schafft, wo immer wieder Fehler passieren, dann können sie das zwar vielleicht noch melden, aber es passiert dann wie nichts. Wenn Sie eine Sorgfaltspflichtverletzung nachweisen müssen, dann heisst das entweder, es ist so, dass zum Beispiel das Geld nachher nicht rum ist, um überhaupt den Schadenersatz einzufordern, oder aber Sie haben keine Rechtsschutzversicherung, oder Sie kommen überhaupt nicht an die Leute an. Also es ist ganz mit einfach sehr hohen Hürden. Und das ist ja schon etwas, was wir jetzt auch einfordern. Wir wollen, dass dann, wenn wir einen Arzt haben, wo wir sehen, da ist einfach wirklich mangelhaft geschaffen, da passieren immer wieder Fehler, dass wir das melden können und dann wird das überprüft.
Noch viel schwieriger, praktisch unmöglich wird es, sagt die Patientenschützerin, wenn im Ausland etwas schief läuft.
Wenn etwas passiert im Ausland, ich meine, in Deutschland geht noch ein bisschen besser, weil wenigstens die Sprache da ist, aber wenn sie nicht einmal die Sprache verstehen und kaum sind sie zurück, haben sie Komplikationen, was machen sie dann? Dann können sie vielleicht nicht gerade wieder auf Deutschland reisen oder sonst in ein Land reisen und das behandeln. Und das ist dann mit viel Kosten verbunden. Beim Einfordern von der Patientin und Patientenrecht, das können wir beispielsweise nicht. Das ist schwierig. Also vor Auslandreisen für Schönheitsoperationen kann man einfach nur warnen.
You are so beautiful.
Schöner, erfolgreicher, glücklicher, einem Druck von der Gesellschaft nachgeben oder mit der eigenen Fassade kontern. Was ist einfacher? Was ist ehrlicher? Zum Schluss zurück zum Kurt Oberländer, zu dem Mann, der mit bald 80 aussieht wie ein topfiter 60-Jähriger. Er lässt sich seinen Elan nicht nehmen. Und seine Schönheit, die erst recht nicht.
Jetzt ist etwas ganz Neues im Tun, und zwar mit Stammzellen. Und da habe ich gedacht, irgendwann, also in 5 Jahren, wenn es wieder anfängt, ein bisschen nachzulassen, dann melde ich mich wieder.
Und auch die 24-jährige Mara mit neuer Brust und Nase ist noch immer davon überzeugt, Schönheit, auch wenn sie künstliche ist, macht glücklich. Und darum ist es auch für sie nicht ausgeschlossen, dass sie irgendeinmal wieder einmal unter einem Messer liegt.
Sag niemals nie. Im Moment stimmt es so für mich, wie es ist, aber ich bin grundsätzlich nicht von Schönheitsoperationen abgeneigt. Wenn ich plötzlich das Gefühl habe, mal, ich möchte etwas machen, dann warum nicht? Weil ich weiss, was es bewirken kann. Ich weiss, wie viel besser es einem gehen kann. Und ja, es macht das Leben schöner. Such joy and
happiness. You bring like a dream. A guiding light that shines in the night. Heaven's gift to me.
You are so beautiful to me.
Unser Körper als Schönheitsbaustelle. Das war die Sendung Doppelpunkt von der SRF1-Redaktorin Christine Schultes. Auf unserer Internetseite finden Sie noch mehr Informationen zu dem Thema, zum Beispiel auch Links zu Beratungsstellen. Das alles auf srf1.ch. Sie können den Doppelpunkt auch im Internet hören, wenn Sie ihn jetzt gerade verpasst haben oder wenn Sie ihn möchten, weiterempfehlen möchten, srf1.ch, oder Sie können ihn von dort auch als Podcast abonnieren. Nach den 9 Nachrichten dann erinnern wir uns wieder an unseren Grossbritannien-Tag hier auf SRF 1. Wir begleiten einen Butler.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.